Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, seht, wie sie einander lieben. So wurde bekanntlich über die Urkirche gesagt. Und es hat sich, zumal in unserer Zeit, eine regelrechte Urkirchennostalgie, eine Urkirchenromantik ausgebreitet. Die Wirklichkeit freilich der ersten Christen sah teilweise ganz anders aus. Und das lässt sich aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte und vor allem den apostolischen Briefen ablesen. Wir erfahren da von Spaltungen. Am Anfang des ersten Korintherbriefes redet Paulus davon, dass es Anhänger des Apollos, des Kephas und seiner Wenigkeit des Paulus gebe, die einander bekämpfen. Wir hören von Flügelkämpfen, Judenchristen, die den bekehrten Heidenchristen das ganze Joch des alttestamentlichen Gesetzes auflegen wollten und deren Gegner, die sagten, in Christus sind wir doch frei von alledem. Wir lesen da über Streitigkeiten unter Christen, die aber, welche Schande, welcher Skandal vor heidnischen Richtern ausgetragen wurden. Ein Unding für eine Christengemeinde. Es ist auch zu erfahren, dass es solche gab, die sich als Weise oder als Charismatiker aufspielten und die anderen verachteten und sich deshalb die Rüge des heiligen Apostels Paulus zuzogen. Wir lesen über liturgische Missbräuche, die wohl bis zum Gelage, bis zur Trunkenheit im Zusammenhang mit der Eucharistie gingen. Der heilige Apostel Paulus erwähnt eine bestimmte Art von Libertinismus, von einem falschen Freiheitsdenken, das sagte, mir ist doch als einem Christen und Getauften alles erlaubt. Ja, auch Sexskandale dürfen nicht fehlen, etwa jener Fall von Blutschande, der im ersten Korintherbrief erwähnt wird. Man hört von euch von einer Unzucht, wie sie nicht einmal unter Heiden herrscht, schreibt Paulus. Und am Ende des Abschnittes schließt er mit den scharfen Worten, schafft den Übeltäter fort aus eurem Kreise. Deshalb also, weil es solche Missstände gab, musste der heilige Apostel mit dem Schwert des Wortes und auch mit Disziplinarmaßnahmen dreinschlagen. Auch Petrus ermahnt, wenngleich in milderem Ton, die Gemeinde. Ein Beispiel dafür ist die heutige Lesung. Und da werden uns einige Ermunterungen vorgetragen, die, wenn man sie zusammennimmt, ein wunderschönes Bild von der idealen christlichen Gemeinde zeichnen. Alles das ist so aktuell, dass wir einen kurzen Blick auf die einzelnen hier von uns geforderten Dinge werfen wollen. Zuallererst spricht der heilige Petrus von der Einmut im Gebet. Seid einmütig im Gebet. Ja, liebe Gläubige, daraus ersteht und davon besteht ja jede echte christliche Gemeinschaft. Nicht, dass man auf Gemeinschaft macht, dass man die Leute künstlich über irgendwelche dem Glauben fernen Themen versucht, zueinander zu bringen. Die Kirche ist ein Universum, das heißt versus ad unum, hingewendet zu einem. Und der eine, zu dem wir uns hinwenden, ist der Dreieine und ist der menschgewordene Gottessohn. Einmut im Gebet ist also die Quelle von jeder echten kirchlichen Gemeinschaft. Und deshalb sollen wir uns zusammenfinden und auch wenn wir alleine beten, das tun als Glieder der christlichen Gemeinde, der heiligen Kirche. Petrus ruft auf, mitleidig zu sein. Mitleid bedeutet, Anteil zu nehmen am Leid des anderen. Heißt, es zuerst zur Kenntnis zu nehmen. Dass zum Beispiel einer in unseren Gottesdiensten seit längerer Zeit schon fehlt, wer merkt es? Wer interessiert sich dafür? Wer fragt nach? Ein Mensch, der wirklich mitleidig ist, wird dann, wenn er erfährt, dass jemand aus unserem Kreis ein schweres Kreuz zu tragen hat, sich fragen, was er tun kann. Ein Brief, ein Anruf, ein Besuch. Ich war krank und du hast mich besucht, oder du hast mich nicht besucht, sagt der Herr. Vor allem bedeutet dieses christliche Mitleid, für die anderen zu beten. Ein positives Beispiel dafür ist ja die bei uns bestehende Gebetskette der Marianischen Frauen und Mütter, wo solche Anliegen insbesondere aus unserem Bereich gesammelt werden und man dann gemeinsam dafür betet. Diese Art von Mitleid hat dann auch teilweise schon schöne und erfreuliche Früchte gebracht. Allerdings ist das bei einer Gemeinde wie der unsrigen, die ja nicht territorial an einen bestimmten Ort gebunden ist, sondern mehr ideal sich durch Menschen, die diese Form der heiligen Liturgie lieben, zusammensetzt, etwas schwieriger. Aber es geht. Seid außerdem, so sagt der heilige Petrus, amatores fraternitatis, wie übersetzt wird, seid brüderlich gesinnt. Hier ist der Familiensinn einer christlichen Gemeinde angesprochen, sich also nicht fremd sein oder gar aus dem Wege gehen. So stellen wir uns ja, liebe Gläubige, die Urkirche vor. Die Menschen waren vertraut miteinander. Außerdem noch zusätzlich vereint durch die gemeinsame Situation, eine winzig kleine Religionsgemeinschaft irgendwo noch am Rande der Welt zu sein. Verfolgt, beargwöhnt, geschmäht. Das ist doch eine Lage, die in nicht allzu ferner Zukunft die unsrige werden könnte. Jedenfalls ist da viel zu lernen am wohlwollenden und liebenden Interesse füreinander, an einer echten Verbundenheit in Christus. Denn dieser Familiensinn ergibt sich daraus, dass wir wirklich Familie sind. Wir alle sind getauft und Kinder Gottes. Wir sind Brüder des menschgewordenen Gottessohnes und als Glieder der Kirche Glieder seines mystischen Leibes. Ja, wir werden ein Leib mit ihm, wenn wir alle die eine heilige Kommunion empfangen. Und wir sind eines Geistes, weil der Heilige Geist in unser Herz ausgegossen ist. Von einer solchen Vereinigung wie der Rotariern erfährt man, dass sie weltweit verknüpft sind. Dass also ein Rotarier, wenn er in ein anderes Gebiet der Welt eine Reise unternimmt, dort sofort Gesinnungsgenossen in dieser humanistischen Gesinnung findet. Sollte es unter gläubigen Christen oder überzeugten Katholiken nicht ähnlicher, noch besser zugehen als in einer solchen Vereinigung, die in vieler Hinsicht mehr die Zeichen des Wiederchristlichen als des Christlichen an sich trägt. Der heilige Petrus ruft uns außerdem auf, barmherzig zu sein, also ein Herz für die Armen in uns zu tragen. Und hier ist vor allem gemeint Barmherzigkeit mit den Schuldigen. Es gibt ja doch, wir wissen das alle, die üble Angewohnheit, den anderen ihre angeblichen oder wirklichen Verfehlungen oft jahrelang nachzutragen. Der hat damals dieses oder jenes gesagt und getan. Deshalb in der heutigen Lesung etwas später die Aufforderung, nicht rachsüchtig zu sein. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Nicht Böses mit Bösem vergelten. Und jemand, der das trotzdem tut und in seinem Herzen einen Groll gegen einen anderen trägt, der betet trotzdem, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und so jemand möchte die Barmherzigkeit Gottes für sich in Anspruch nehmen, wo er selber unbarmherzig ist und geht vielleicht auch noch zur heiligen Kommunion. Also Barmherzigkeit untereinander. Ein aufrichtiges, aus tiefster Seele kommendes Vergeben, da uns allen, jedem von uns, ja eine viel größere Schuld erlassen wurde, als wir sie jemals vergeben könnten. Der erste Papst ruft dann auch auf zur Bescheidenheit. Und das ist ja unsere Vorstellung von der frühen Kirche. Einer lässt dem anderen voller Liebe und Ehrfurcht den Vortritt. Jeder setzt seine Gaben ein, aber nicht um zu brillieren, um die erste Geige zu spielen, sondern um zu dienen. Schlichter, liebevoller Dienst, das ist hier gemeint. Dass es nicht immer so war, ist in der Schrift auch zu lesen. Aber es ist doch, liebe Gläubige, umso erstrebenswerter. Denn durch Hochmut, durch Prahlerei, durch alle Formen, wie man heute sagt, von Profilneurose, wo jemand unbedingt vor den anderen etwas Bestimmtes darstellen will, durch diese Eigenart, sich in den Vordergrund drängen zu wollen, entsteht viel Schaden. Neid, Rivalitäten, Rangkämpfe. Unter Bescheidenheit ist natürlich nicht zu verstehen, ein falsches Zurückstecken, sondern vielmehr die eigenen Gaben einzusetzen, so wie man kann und wo man es kann. Aber dies eben als Dienst, nicht für mich, sondern aus Liebe zu Gott und zum Nächsten, für die Auferbauung der Heiligen Kirche. Der heilige Petrus fordert außerdem Demut. Die ist ja eng mit der eben erwähnten Bescheidenheit verwandt, bezieht sich aber mehr auf das Denken, die Einstellung. Das heißt, der wirkliche Christ bemüht sich, den Gottessohn nachzuahmen, der den letzten Platz einnahm und der sich nicht zu schade war, den Aposteln die Füße zu waschen. Auch dem Petrus, der sie zuerst zurückzog, und auch dem Judas, der ihn bald verraten sollte. Sich also gerne fügen und unterordnen, ohne dabei vielleicht noch im Inneren den geheimen Gedanken zu hegen, ich bin ja doch etwas Besseres, auch wenn ich mich jetzt unterordne. Lernet von mir, sagt der Herr, und das wollen wir im Herz-Jesu-Monat viel betrachten, lernet von mir, denn ich bin sanft und demütig von Herzen. Und ein wirklich in Christus demütiger Mensch, der leuchtet, der verbreitet eine gute, eine wohltuende Atmosphäre, den Wohlgeruch Christi, wie Paulus sagt, während Hochmut und Stolz stinken. Ein weiterer Punkt, der in der heutigen Lesung angesprochen wird, ist die Geschwätzigkeit. Hier liegt einer der größten Schäden für eine jede christliche Gemeinde. Und es ist besonders störend für den Familiensinn. Eine Familie, in der einer schlecht über den anderen redet, die trägt den Keim der Auflösung, der Zersetzung in sich. Schon das Alte Testament sagt, wer viel redet, entgeht der Sünde nicht. Insbesondere, wenn er über andere redet. Die Schäden, die dadurch hervorgerufen wurden und immer wieder werden, sind, liebe Gläubige, kaum zu ermessen. Deshalb vergleicht der heilige Apostel Jakobus in seinem Brief die Zunge mit einer kleinen Flamme, die einen ganzen Wald, ja, wie es dort heißt, sogar das ganze Universum in Brand setzen kann. So klein die Zunge, so groß der Schaden, den sie hervorruft. Wir kennen es ja von den in jedem Sommer an uns herangetragenen Berichten aus Südfrankreich und aus Spanien, wo riesige Waldgebiete abbrennen, nur weil irgendjemand entweder unvorsichtig mit dem Feuer war oder es bewusst an das ausgedörrte Holz gelegt hat. Wer sich im Reden beherrscht, so sagt Jakobus, der ist ein vollkommener Mensch. Ich erinnere mich bis heute an ein Gespräch unter Priestern am Tisch, wo sehr viel geredet wurde. Und einer saß dabei, der kaum ein Wort sagte. Und da meinte einer der Anwesenden, Sie können doch so viele Sprachen. Sie sind geradezu Polyglott. Da sagte er, ja, und ich beherrsche auch die Sprache der Engel. Alle schauten ihn an mit Gesichtern wie Fragezeichen. Und er machte nur so, legte den Finger vor den Mund. In unserer Gemeinde sollten wir auch die Sprache der Engel können. Schließlich fordert uns Petrus auf, eifrig im Guten zu sein. Dadurch würden viele Probleme beseitigt. Ja, wer sich einsetzt für das Gute, wer das im Herzen trägt, der hat überhaupt keine Zeit und Energie für das Destruktive, für das Zersetzen. Wo kann ich helfen? Wer braucht ein gutes Wort? Wer einen Besuch? Mit welchen Gaben kann ich dienen? In welchen Anliegen soll ich beten? Diese Gedanken sollten mehr als andere von unserem Herzen Besitz ergreifen, liebe Gläubige. Das wäre eine Auferbauung der Gemeinde und der Kirche. Und von da geht dann auch Anziehungskraft auf Außenstehende aus. Leidend für die Gerechtigkeit, so heißt es in einem der letzten Punkte der heutigen Lesung. Und in der gefallenen Welt ist es nun einmal so, das Reich Gottes in uns und um uns leidet. Wenn es dem Herrn so ergangen, wie sollte es dann bei uns, den Dienern, anders sein? Aber das Herrliche, liebe Gläubige, besteht ja darin, dass ein Christ niemals allein leidet, sondern immer in Gemeinschaft mit dem, der uns das Kreuz vorangetragen hat, in Gemeinschaft mit all den Heiligen, die Leidende waren, und auch hoffentlich in Gemeinschaft mit denen er gemeinsam an der Heiligen Messe teilnimmt. Das ist ein Zug, der bei der Betrachtung der idealen Kirche, Modell-Urkirche, oft übersehen wird, dass wir auch immer eine Kirche der Leidenden sind. Bei meinen beiden eigentlichen Primizen hatte ich sofort im Anschluss an das Heilige Messopfer und die Feier Gelegenheit, an diesen beiden verschiedenen Orten einen tief leidenden Menschen zu besuchen. Im ersten Fall war es ein junges Mädchen von etwa 20 Jahren, die fast die Hälfte ihres Lebens im Krankenhaus verbracht hatte und die mir freudestrahlend sagte, sie opfere das alles auf für ihren Bruder, der Priester werden wolle. Und bei der zweiten, der eigentlichen Heimatsprimiz, war es eine alte Frau, die ursprünglich einmal ins Kloster gehen wollte, aber aufgrund großer gesundheitlicher Probleme diesen Schritt nie machen konnte. Und dann wurde sie bettlägerig und hatte bereits mehrere Jahrzehnte hinter sich. Und auch dies ein freudestrahlender Mensch. Ja, hier sind die Kraftzellen für die Kirche. Die Leidenden sollten bei uns hoch im Kurs stehen. Vor allem die Leidenden, die leiden für die Gerechtigkeit, das heißt, die ihr Leiden Gott darbringen. Leider gibt es gewisse Werbemethoden der Kirche heute, wo immer strahlende und lachende junge Menschen gezeigt werden oder rüstige Senioren. Wir freuen uns über solche. Aber wir sollten wissen, dass die eigentliche Energie für das kirchliche Leben zumeist ganz anders woher kommt. Und schließlich die letzte Forderung: Haltet Christus in euren Herzen heilig. Das ist das Zentrum von allem. Unser Herz und in diesem Herzen Jesus, der Herr. Seine Herrschaft soll sich erstrecken über den einzelnen Menschen, über jeden von uns. Und von da aus lenkt er dann auch und leitet er das Ganze. Liebe Gläubige, es ist ein Schaden, wenn wir Jesus nicht in unserem Herzen heilig halten. Nicht nur ein Schaden für uns selbst, sondern für alle anderen. Wenn wir ihn durch die schwere Sünde vertreiben und an seine Stelle den Thron unseres Herzens einen Götzen setzen. Daher gehen wir zum Beispiel auch nicht nur für uns selbst, sondern für die ganze Kirche und für alle Glieder des mystischen Leibes zur Beichte. Die Sünde ist der eigentliche Schaden für das Gottesreich. Und wie schön andererseits ein Mensch, der wirklich Christus im Herzen heilig hält. Einen solchen haben wir da vor Augen, wo wir das eigentliche Herz der Kirche betrachten, nämlich Maria, die in jedem Moment ihres Daseins den Herrn in ihrem Herzen heilig hielt. Von ihr können wir alles das lernen, was der heilige Petrus heute für die Auferbauung der Kirche von uns verlangt. Einmut im Gebet, sie verharrte mit den Aposteln im Gebet. Herzliches Mitleid, Familiensinn, Barmherzigkeit, Bescheidenheit und Demut. Den Sieg über alle Rachsucht und Geschwätzigkeit, den Eifer im Guten, das Leiden für die Gerechtigkeit und Jesus im Herzen heilig zu halten. Wir wollen also, liebe Gläubige, diese Gemeindeermahnung des heiligen Apostels Petrus gerne annehmen und uns alle mit der Kraft der Gnade darum bemühen, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Jeder von uns, jeder für alle. Amen.